Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Marcel Malgo hören mit dem Thema Der kämpfende Beter. Lassen Sie sich in Ihrem Herzen vom Geist Gottes ansprechen. Der Herr Jesus segne Sie. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema der kämpfende Beter. Ich habe das Thema entlehnt aus dem Andachtsbuch meines Vaters, also einfach den Titel. Es ist die Andacht vom 31. Januar, vielleicht können Sie sich erinnern. Da steht im Text dieser Andacht der vielsagende Satz: Der Beter kämpft und der Kämpfer betet. Das hat mich schon enorm getroffen. Und interessant, ich hatte an diesem Tag ein Telefongespräch mit einem Bruder aus Norddeutschland und er sagte: Mensch Marcel, was bin ich gesegnet worden durch die heutige Andacht deines Vaters. Habe ich gesagt, ich auch. Und noch eine Schwester hat das Gleiche bestätigt. Das sind so Kernworte, ja, die bleiben. Der Beter kämpft und der Kämpfer betet. Ich habe mich aber auch sonst in der letzten Zeit einfach für mein eigenes Leben sehr beschäftigt mit dem Gebet. Und ich habe mich ernstlich gefragt, beten wir als Gemeinde Jesus so, wie der Herr das möchte? Sind wir Beter, die den Arm des Herrn bewegen? Das ist die Frage. Nun steht sehr vieles über das Gebet in der Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Und ich denke, Jesus Christus selbst hat uns sehr viel Wichtiges über das Gebet gelehrt. Und heute lesen wir zusammen das Gleichnis von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter. Manche sagen hier die unverschämte Witwe, weil sie so kämpfte für ihr Recht bei diesem Richter. Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Eine andere Übersetzung sagt: und mir das Gesicht zerkratze. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Bis soweit das Wort Gottes. Diese Witwe wird offensichtlich, muss man nicht lange erklären, durch Jesus selbst uns als das Bild eines wahren Beters dargestellt, eines Beters, der sich durch nichts einschüchtern lässt. Und gerade deshalb, weil die Frau sich nicht einschüchtern ließ durch die Härte dieses Richters, ist sie das Bild eines kämpfenden Beters, eines Beters, der alles dran setzt, um zu bekommen, worum er bittet. Und tatsächlich, wir haben es gelesen, diese Witwe kämpfte im wahrsten Sinn des Wortes, denn der Richter sagte, ich lese noch einmal Vers 4 und 5, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, dass sie nicht komme und mir das Gesicht zerkratze oder mir ins Gesicht schlage. Also, er hat Gott nicht gefürchtet. Er scheut keinen Menschen, aber hatte Angst vor dieser Witwe. Das ist merkwürdig. Der Teufel fürchtet sich vor nichts mehr als vor was? Vor Beter. Diese kurze Lehre der Jesu über das Gebet beginnt mit den Worten, ich lese es noch einmal, dass es uns ins Herz geht, er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Ich möchte mit Nachdruck sagen, es geht hier nicht um das Gebet als solches, oder sagen wir, um nur das Gebet im Allgemeinen, sondern es geht hier um das intensive, leidenschaftliche Flehen aus der Tiefe des menschlichen Herzens. Jesus hat nicht gesagt, oder es heißt hier nicht, in diesem Text, er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten sollten. Es steht hier nicht, er sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie beten sollten, sondern es heißt, dass sie allezeit beten sollten und nicht nachlassen sollten. Das ist das intensive, von Herzen kommende, leidenschaftliche Gebet. Ich habe kurz nachgesehen, das Wort nachlassen, das ja hier steht, bedeutet im Grundtext unter anderem ermatten oder müde werden oder verzagen oder mutlos werden. Und daran erkennen wir, welches Gebet hier gemeint ist. Das Gebet, das sich weder durch Verzagtheit, Mutlosigkeit, Müdigkeit, innere Leere oder durch sonst irgendetwas abhalten lässt, sondern das in allen Stürmen standhält und bestehen bleibt. Und jetzt frage ich Sie und ich frage mich, kennen wir dieses Gebet? Pflegen wir dieses Gebet? Benutzen wir dieses Gebet? Also, es geht nicht einfach um unser Pflichtgebet, das wir am Morgen beten und vielleicht am Abend. Es geht um das leidenschaftliche, intensive Rufen, so lange rufen, bis das Gott eine Antwort gibt. Vergessen Sie nicht, was Jesus hier sagt. Er stellt diese Frau dar als das Bild eines wahren Beters, eines Beters, der er wissen darf, dass Gott ihn hören wird und erhören wird. Eines Beters, der den Arm Gottes bewegt. Nachdem Jesus nun sein Gleichnis eröffnet hat, fängt er an zu erzählen. Vers 2, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Mit diesem Richter hat es ein ganz besonderes Bewandtnis. Nachdem er endlich sich entschlossen hatte, der Frau zu helfen, indem er unter anderem sagte, ich will diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, recht schaffen, sagt Jesus über ihn in den Versen 6 und 7, Folgendes, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Es scheint, und ich habe mir ernstlich Gedanken gemacht, als ob der Herr Jesus hier diesen ungerechten Richter mit dem Vater im Himmel vergleicht. Er nennt beide in einem Atemzug und es geht um das gleiche Anliegen, um das Hören. Eingehen auf Bitten. Nun, natürlich stellt Jesus diesen Vergleich hier nicht an. Wir können den heiligen Gott im Himmel in keiner Weise mit irgendetwas Irdischem vergleichen. Vielmehr will Jesus hier Folgendes sagen, und ich nehme an, Sie wissen das auch, aber ich sage es Ihnen und mir, damit es uns ins Herz geht. Jesus sagt, wenn sogar ein ungerechter Richter schlussendlich einer drängenden Witwe Hilfe verschafft, schlussendlich, wie viel mehr wird der gerechte Gott im Himmel das tun, indem er diejenigen hört, die unablässig zu ihm rufen? In diesem Zusammenhang zitiere ich Matthäus 7, Vers 11. Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, und damit sind Sie und ich gemeint, Entschuldigung, das hat Jesus gesagt, ja? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, sind wir alle gemeint, ja? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Auch hier wird über einen sündigen Menschen gesprochen, der dennoch imstande ist, einem anderen Menschen Gutes zu tun. Und Jesu Schlussfolgerung ist ganz klar, ganz einfach. Er sagt, wenn ein normaler Mensch, der von Natur aus böse ist, und das sind wir ja, der von Natur aus ungerecht ist, wenn so ein Mensch imstande ist, einem anderen Menschen Gutes zu tun, wie viel mehr der Vater im Himmel gegenüber denen, die ihn bitten. Dann sagen Sie, das weiß ich. Und da frage ich Sie, glauben Sie es? Für Ihr persönliches Leben, für Ihre ganz persönlichen Anliegen. Es sollte uns einfach heute Morgen neu ermutigen, erklärt Jesus hier doch mit anderen Worten, dass der Vater im Himmel viel besser hören und helfen kann, als es je ein Mensch auf Erden tun konnte. Da können Menschen kommen wie Albert Schweitzer oder von mir aus Mutter Teresa, oder sie können einfügen, wenn sie möchten. Dennoch ist niemand annähernd imstande, so auf Anliegen einzugehen wie der Vater im Himmel. Und das sollte uns mächtig anspornen, viel mehr, viel intensiver den Vater im Himmel anzurufen, uns vertrauensvoll an ihn zu wenden, und zwar in allen Situationen und Umständen des Lebens. Da heißt es zum Beispiel, ich zitiere ein Psalmwort, Psalm 62, Vers 9. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Und in den Klageliedern, Kapitel 2, Vers 19, stehen die so ergreifenden Worte: Steh des Nachts auf, schreie zu Beginn jeder Nachtwache, schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser, hebe deine Hände zu ihm auf. Und im Buch Hiob hören wir Eliphas sprechen. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Die Freunde Hiobs haben sich ungerecht verhalten, indem sie Hiob beurteilten. Aber was sie sagten, ist oft ganz, ganz tiefe Wahrheit, die wir für unser persönliches Leben in Anspruch nehmen müssen. Und da sagt Eliphas, einer der Freunde Hiobs, in Hiob 5, 8 und 9, ich aber würde mich zu Gott wenden und meine Sache für ihn bringen, der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen sind. Ich frage sie, und ich weiß, das ist das Einmaleins des christlichen Glaubens, aber wir müssen uns damit befassen, vielleicht ganz neu. Ich frage sie, warum benutzen wir das Gebet nicht mehr? Das intensive Gebet, wie diese Witwe hier. Warum geht es manchmal so lange, bis wir eine Sache tatsächlich in großem Vertrauen dem himmlischen Vater sagen? Ich muss es Ihnen leider sagen, es ist so, auch in unserem Leben. Wir reden manchmal lieber und schneller mit Menschen über unsere Nöte und Sorgen, anstatt dass wir in direktestem, auf dem direktesten Weg zu Gott gehen und es ihm einfach sagen. Wir bereiten unsere ganze Last für Menschen aus und versäumen dabei, mit Gott darüber zu sprechen. Oft haben wir, das ist ein Beispiel, ja, uns in erster Linie und hauptsächlich auf Ärzte verlassen, anstatt auf den lebendigen Gott im Himmel. Ich möchte es klar sagen, Sie werden uns nie hören sagen, Gläubige brauchen keinen Arzt. Das ist Unsinn, das ist eine Irrlehre. Nein, wir brauchen alle von Zeit zu Zeit Ärzte und Medizin und so weiter und so weiter. Der eine mehr, der andere weniger. Aber was ich sagen will, ist dies. Und das müssen Sie sich kindlich vornehmen. Reden Sie doch zuerst einmal mit Jesus Christus, auch über eine Krankheit. Reden Sie mit ihm über jedes körperliche Leiden. Und warten Sie ab, was er tut. Wissen Sie, es ist mein Anliegen, es uns heute zu sagen, wir sollten unseren, wie soll ich sagen, Verstand oder unseren Verstandesglauben manchmal über Bord werfen. Also nicht Ihren Verstand, den brauchen Sie. Aber wir glauben einfach, weil es da geschrieben steht, und wir sagen, ja, Gott kann das tun. Und jetzt prüfen Sie sich einmal, wenn die Situation kommt, wenn zum Beispiel eine Krankheit auftritt, was machen wir? Was machen wir? Ja, manche von uns gehen den direkten Weg. Sie gehen zu Gott, wie diese Witwe. Sie werfen sich vor ihm auf die Knie und legen es ihm da. Manche rufen sofort den Arzt an und sagen, wann kann ich kommen? Der Herr kann oft nicht so helfen, wie er möchte. Er hat die Gelegenheit nicht. Wir haben schon Hilfe geholt. Der Herr hilft durch Ärzte, natürlich. Er hilft durch all diese Mittel, die wir heute haben. Aber der Herr hilft auch anders. Sie müssen es dem Herrn überlassen, wie er sie gesund macht. So einfach ist das. Hoffet auf ihn. Allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht, sagt der Psalmist im Psalm 62, Vers 9. Und wir sollten uns das merken. Denn wahrhaftig, und ich wiederhole, wenn ein ungerechter Richter, ja, trotz seiner ganzen Falschheit imstande ist, schlussendlich einer armen Witwe, weil sie bitten bleibt, schlussendlich ihr zu helfen, wie viel mehr wird der himmlische Vater sich über diejenigen erbarmen, die sich unablässig im Gebet an ihn wenden. Und das hat Jesus gesagt in diesem Gleichnis. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Lukas 18, 6 und 7. Nun zu dieser Witwe. Es war eine Witwe in derselben Stadt. Vers 3. Was denken Sie, ist das von ungefähr, dass es eine Witwe ist, die Jesus hier erwählt, in seinem Gleichnis zu einer zentralen Figur? Ist das von ungefähr? Ich denke nicht. Es ist nicht von ungefähr, dass nicht irgendeine andere Frau oder ein Mann durch Jesus gewählt wird, sondern eine Witwe. Es sind die Witwen, die es oft schwer haben in der Gesellschaft und die sich manchmal nur mit größter Mühe behaupten können, auch heute. Das ist so. Wenn 40 Jahre lang oder noch länger eine Ehe gesegnet war und dann wird der Ehemann weggerufen, dann ist das keine Kleinigkeit. Sie tragen große innere Lasten mit sich herum. Ich denke mehr als solche, die nie verheiratet waren. Entschuldigung, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wir müssen uns das vorstellen. Im Alten Testament gehörten die Witwen zu der Gruppe von schutzbedürftigen Menschen. Sie werden mit Gesetz genannt und der Herr gebot damals ernstlich, sie nicht zu bedrängen. Ganz kurz ein Zitat: Ihr sollt Witwen nicht bedrücken. Verflucht sei, wer das Recht der Witwe beugt. Finden Sie in 2. Mose 22 und 5. Mose 27. Im Neuen Testament tadelt Jesus das Unrecht, das die Pharisäer Witwen zufügten. Markus 12, Vers 38 und 40. Er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die der Witwen Häuser fressen. Also, ich denke, es ist nicht von ungefähr, dass in unserem Gleichnis eine Witwe die zentrale Figur ist. Denn besonders in der damaligen Zeit ging es ihnen schlecht. Und sie mussten für ihre Rechte kämpfen. Und jetzt stellt euch einmal vor, die Witwe in unserem Gleichnis war gezwungen, einen ungerechten Richter anzurufen, weil es der einzige war, der ihr Recht verschaffen konnte. Ob sie wollte oder nicht, sie musste sich aufraffen, sie musste zu diesem Mann gehen, sie musste mit ihm jene harte Konfrontation angehen, bis dass er ihr helfen würde. Und dann entspannt sich der Kampf zwischen Witwe und Richter. Und wir können annehmen, die Frau hat ihre letzten Kräfte verbraucht. Und jetzt möchte ich ganz persönlich werden und stelle eine Frage. Was ist oft unsere Not? Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen geben möchte. Was ist oft unsere Not? Ich kann es in einfachen Worten sagen. Die Not ist, dass wir uns innerlich oft nicht mehr gedrängt, bedrängt fühlen, um den Herrn aufzusuchen, zu ihm zu gehen, ihn wegen einer Sache anzurufen. Wir leben in der Zeit, dass der Christ manchmal einfach nicht mehr die Notwendigkeit verspürt, um mit dieser oder jener Sache zum Herrn zu gehen. Wir versäumen damit das wichtige Gebet, ganz zu schweigen vom inbrünstigen, anhaltenden Gebet. Ganz früher hat mein Vater oft den Satz gesprochen, die Not ist, dass keine Not mehr ist. Müssen Sie nicht destruktiv jetzt auffassen, wir wünschen niemandem Not, aber es ist eine tiefe Wahrheit, die Not ist, dass keine Not mehr ist. Wir empfinden es nicht mehr vielleicht als Not, wir empfinden es nicht mehr innerlich. Ja? So wie diese Witwe, um auf direkten Wege zu Gott zu gehen und ihm die Sache hinzulegen. Sie müssen dieses Gleichnis persönlich für ihr Leben nehmen. Die Frau hatte keinen anderen Ausweg. Sie konnte nicht anders. Sie musste diesem Mann, und dieser Mann war ungerecht. Und Jesus sagt, wie viel mehr wird der gerechte Gott diejenigen hören und erhören und ihnen helfen in Kürze, die sich so wie diese Witwe vor ihm beugen und ihn anrufen. Die Not ist, wir verspüren das nicht mehr. Ich zitiere hier Jakobus, der sagt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 8 bis 10, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Und jetzt kommt es. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen. Eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Einerseits fordert Jakobus seine Zuhörer auf, endlich zu erkennen, dass sie in sich selbst keine Vorzüge haben, dass sie nichts Gutes besitzen. Er sagt zu ihnen, jammert, klagt, weint. Und andererseits spricht er klar die Ermahnung aus, dass sie zum Herrn gehen sollten, sich vor ihm demütigen. So wird er euch erhören, sagt Jakobus. Also, er sagt, verspürt doch euer Elend. Verspürt doch, dass nichts da ist. Verspürt doch endlich, dass ihr nur einen habt, zu dem ihr gehen könnt. Gott im Himmel, demütigt euch, dann wird es besser. Und ich denke, in dieser Zeit leben wir heute. Den Christen geht es zum Teil sehr gut, sowieso hier im Westen. Und wir verspüren das nicht mehr. Den Drang, den innerlichen Drang. Ich muss zu Gott, ich muss ihm das sagen. Die Witwe in unserem Gleichnis verspürte ihre Ohnmacht. Sie war sich ihres Unvermögens bewusst. Sie erkannte ihre ausweglose Situation. Und sie nutzte die einzige Chance, die sie hatte. Das war der ungerechte Richter. Und was tut sie? Sie geht zu diesem Mann. Und der war notabene ungerecht. Und sie bleibt so lange bitten, das bis das er hört. Und Jesus sagt, wie viel mehr werdet ihr, wenn ihr den gerechten Gott anruft, erfahren, dass er hilft und hört. Ja? Und er nimmt diese Witwe als Beispiel. Sie hat den Richter so lange verdrängt und hat ihm Unruhe verschafft, bis dass er aufstand, sich aufraffte, um ihr zu helfen. Und Jesus sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und jetzt kommt die Verbindung zu Gott im Himmel. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Und jetzt denkt doch einmal, es ging hier um einen ungerechten Richter und der musste schlussendlich. Und andererseits geht es um einen gerechten Gott. Es fehlt uns heute manchmal die Erkenntnis, dass wir eigentlich niemand anders haben als dem Vater im Himmel. Es ist kein anderer da, der uns helfen kann, wie der Vater im Himmel. Würden wir von der Wahrheit durchdrungen werden, dass wir elende Geschöpfe sind, oft, und keine andere Wahl haben als der Vater im Himmel. Und wir würden immer auf direktestem Wege zu ihm gehen. Ich sage Ihnen, das wäre der erste Weg, um ein kämpfender Beter zu werden. Wenn Sie jetzt morgen, ich sage es mal ganz praktisch, ja, wenn Sie jetzt morgen zum Arzt gehen möchten, schieben Sie es eine Woche auf. Also, wenn der Termin schon steht, dann gehen Sie. Sonst ärgert sich der Mann. Wenn nicht, und ich sage das von ganzem Herzen, wenn nicht, dann beten Sie erstmal eine Woche. Und fragen Sie dem Herrn um eine Antwort. Ich kann mich erinnern, ich habe oft gesagt, und das widerrufe ich heute, kommt nicht immer eine Antwort vom Himmel. Die Antwort ist manchmal anders, wie wir denken, das stimmt natürlich. Aber heute behaupte ich, es kommt eine Antwort. Es kommt eine Antwort vom Himmel, wenn wir beten. Aber nicht, wenn Sie jetzt nach Hause gehen und sagen, so Herr, ich habe das jetzt gehört, ich lege dir das jetzt hin, den Arzttermin morgen und bitte, dass du jetzt eingreifst. Amen. Und dann gehen sie draußen spazieren und dann kommt das Mittagsmahl und dann der Tee, Abendessen, dann gehen sie ins Bett. Nein, Jesus sagt, diejenigen, die wie diese Witwe sich bewusst vor dem allmächtigen Gott stellen und anhaltend um eine Sache bitten, den Vater anrufen, die werden erfahren, dass der Vater im Himmel hören wird. Und er sagt sogar noch in Kürze. Und er erzählt vorher, was diese Frau durchgemacht hat. Sie geht immer wieder zu diesem Richter, immer wieder. Und der Mann muss böse gewesen sein. Und glauben Sie mir, diese Witwe hatte niemand anders. Sie musste, weil er der Richter der Stadt war, sie musste zu ihm. Und endlich hörte. Und ich bin heute mehr und mehr überzeugt, wenn Christen sich aufraffen würden, und anfangen würden zu beten, jeden Tag das gleiche Anliegen, Gott hört. Es gibt Menschen, die haben Jahre gebetet und nach Jahren hat Gott geantwortet. Ich sage nicht, dass es so lange geht, aber das gibt es. Wir sollten von einer totalen Hilflosigkeit durchdrungen sein. Das sollten wir. Wir sollten ein Gefühl bekommen, ich habe niemand anders, ich habe nichts, ich bin hilflos. Aber das haben wir nicht, dieses Gefühl. Nein, wir gehen vielleicht noch zu Menschen und haben andere Ideen. Und Gott kann nicht helfen. Wir versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen und so weiter und so weiter. Natürlich, wir müssen uns oft aufraffen und Schritte tun. Glauben Sie nicht, dass ich heute sage, Sie können sich jetzt hinsetzen und warten, dass der Herr alles tut. Nein, wir müssen tun, wir müssen handeln, wir müssen uns aufraffen. Die Bibel lehrt das. Aber das Primäre ist, dass wir eine Sache durchbeten. In der Andacht, die ich zitiert habe vorhin, vom 31. Januar, schreibt mein Vater, wehe uns, und da redet er über die Prediger, wehe uns, wenn wir eine Predigt nicht durchgebetet haben. Wehe uns. Da können wir den Computer 24 Stunden anhaben und immer wieder neu schreiben und neu schreiben und neu schreiben. Und wir haben nicht gebetet. Es läuft nicht. Über Jerusalem sagt der Herr, wenn doch auch du erkenntest, zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, nehmen Sie die Worte persönlich heute für Sie. Lukas 19, Vers 42. Oder hören Sie die Worte Jesu gerichtet an die Frau am Jakobsbrunnen. Johannes 4, Vers 10. Er sagt zu der Frau, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Heute sollten wir neu erkennen, was uns zum Frieden dient. Nämlich die uneingeschränkte Gabe Gottes in Christus Jesus, wodurch wir immerwährenden Zutritt haben zum Vater im Himmel. Immerfort dürfen wir zu ihm kommen und ihm die Dinge hinlegen. Sie müssen anfangen, so Aussagen Jesu wörtlich zu nehmen. Vergeistlichen Sie das nicht. Lesen Sie das Gleichnis zu Hause. Nehmen Sie es wörtlich. Da sehen Sie eine Frau, die in großer Not einen ungerechten Richter Tag für Tag belästigt mit ihrer Bitte. Und Jesus sagt zu ihnen und zu mir, wenn du so anfängst, den Vater im Himmel, ich sag's jetzt zwischen Anführungszeichen, zu belästigen, er wird seine Auserwählten hören. Die Witwe in unserem Gleichnis hatte es sehr schwer. Sie sah keinen anderen Weg als einen ungerechten Richter anzurufen. Stellt euch das einmal vor. Oder denkt einmal an eine andere Frau, Königin Esther. Ja, die Geschichte ist bekannt. Königin Esther hat es noch schwerer. Sie entschloss sich, ungefragt vor den mächtigen Herrscher Ahasverus zu kommen mit einer Bitte. Und Sie wissen vielleicht aus der Geschichte und auch aus dem Buch Esther, das konnte den Tod bedeuten. Der König konnte sagen, du bist ungerufen erschienen, du hast dein Leben verwirkt. Die Frau, die Esther, hatte eine Bitte auf dem Herzen. Und was tut sie? Sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Und sie geht zu Ahasverus. Und die Witwe in unserem Gleichnis sagt, geschehe, was geschehen mag. Ich gehe zu diesem Richter und ich werde so lange schreien, bis das er hört. Möge geschehen, was geschehen muss. Und Sie und ich, stellt euch vor, wir haben das größte Glück, was ein Mensch auf dieser Erde bekommt. Denn wir wenden uns nicht an Ahasverus, der so machen kann und dann ist ihr Leben verwirkt. Wir gehen nicht zu einem ungerechten Richter, wir gehen zum Vater im Himmel und es steht schwarz auf weiß, dass der Vater im Himmel seine Auserwählten hören wird, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Glauben Sie das? Die Witwe wusste nicht, ob der ungerechte Richter ihr schlussendlich helfen würde. Dennoch stürzte sie sich voll in den Kampf. Esther konnte mit bestem Willen nicht voraussehen, ob Ahasverus ihr das Zepter reichen würde. Das würde bedeuten, du hast Gnade gefunden, lebe. Ja? Sprich deine Bitte aus. Sie wusste es nicht. Dennoch ging sie unerschrocken zum König. Wir können mit Sicherheit wissen, dass ein Gott da ist, der uns hört und erhört und der diejenigen, die ihn von ganzem Herzen suchen, dass er ihnen helfen wird. Sollte Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es mit ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Das bedeutet, und heute bin ich ganz fest davon überzeugt, es wird irgendwann in irgendeiner Weise denen eine Antwort gegeben, die den Glauben haben, den Kampf des Gebetes aufzunehmen. Das heißt, die beginnen anhaltend und intensiv ihr Anliegen vor dem Herrn zu bewegen. Es gibt so viel Not in unseren Familien, in der Gemeinde, dort, wo wir arbeiten. Es gibt so viel Not. Es gibt grässliche Nöte, ungläubige Kinder und so weiter und so weiter. Und man weiß wirklich fast nicht mehr, was sollen wir tun. Die Frage ist, ob sie begonnen sind, jeden Tag wie diese Witwe vor Gott zu erscheinen, mit diesem Problem, aufgrund dieses Wortes, was Jesus sagt, im Glauben, dass eine Antwort kommt. Psalm 65, Vers 3, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Glauben Sie das? Das sind so wunderbare Aussagen. Das geben wir einander als Verheißung. Am Krankenbett lesen wir das. Glauben wir es auch, ganz praktisch, ganz praktisch. Jetzt fragen Sie sich, was ist in diesem Moment Ihre Not? Was ist Ihre Last? Was bedrückt Sie jetzt, heute, in diesem Moment? Sie persönlich, fragen Sie sich. Und jetzt fragen Sie sich die zweite Frage. Glaube ich jetzt für meine Not, für mein Problem, dass Gott antworten wird, wenn ich ihm das im Gebet bringe, wie diese Witwe? Glaube ich das? Das ist die Frage. Wir sind fromme Heuchler, Entschuldigung. Wir lesen das. Danke, Herr. Wir sagen es den anderen. Ja, du musst glauben und so. Schau mal, was Jesus gesagt hat. Und es ist wie bei Hiob. Ich möchte das jetzt nicht negativ erwähnen, aber die Freunde haben zu Hiob gesagt, du Hiob, du hast so viele Menschen getröstet. Du hast so viele aufgebaut. Du hast so vielen gesagt, glaub an Gott. Und jetzt trifft es dich selber. Und was sagst du? Was sagst du? Und hier müssen wir uns dran nehmen. Ich, Sie, jeder von uns. Und wir müssen uns fragen, ganz praktisch. So. Was ist Christus jetzt, in diesem Augenblick für mich? Was? Die Witwe hatte keine Gewähr, dass der ungerechte Richter sie hören würde. Königin Esther wusste nicht, ob der mächtige Herrscher sie gnädig ansehen würde. Und doch stürzen sich beide Frauen in den Kampf. Ich bin ja froh, dass es eine Witwe ist. Wenn Jesus da einen starken Mann dargestellt hätte im Gleichnis, da würden wir sagen, naja, kein Wunder, vielleicht war der Richter schmächtig. Und der Mann ist stark und hat Muskeln. Kein Wunder, dass er immer wieder den Gerichtssaal aufsucht und dem Richter den Boden heiß macht. Ja, Herr, wenn ich das hätte, die Kraft so. Nein, nein, er sagt, das ist eine Witwe. Eine Witwe. Damals war das noch viel schlimmer als heute. Die hat nichts, nichts, nichts. Und sie geht zum Richter. Sie sind die Witwe, wie alle. Die Situation ist vielleicht die gleiche. Wir haben nichts. Im Grunde genommen haben wir nichts. Und doch rudern wir wie ein Ertrinkender, um ja an der Oberfläche zu bleiben. Und es wäre so einfach, zu Gott zu gehen, beharrlich zu beten, von mir aus eine ganze Zeit, den Finger legen auf solche Worte, wie wir heute lesen, und sagen, Herr, hier steht es. Ich bin so ein Mensch. Ich bin ein Auserwählter. Ich bin ein Kind. Das Blut Jesu hat mich gereinigt. Hier bin ich. Das ist meine Last. Ich bete so lange, bis dass du antwortest. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wir wollen jetzt die Art des Gebetskampfes der Witwe betrachten. Was tat sie genau? Das müssen Sie sich jetzt sehr zu Herzen nehmen. Denn jetzt kommt die Anwendung. Wie mache ich das? Ja? Wie? Wie muss ich beten? Was sagte sie dem ungerechten Richter? Also ihr Gebet ist relativ kurz, das wir hier überliefert bekommen von Jesus, aber es ist genug. Lukas 18, Vers 3. Es war eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, jetzt kommt das Gebet, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Und jetzt kürze ich das noch auf die drei ersten Worte. Schaffe mir Recht. So, jetzt behalten Sie das. Offensichtlich war diese Witwe von irgendeiner Seite aus Unrecht geschehen und deswegen ging sie zum Richter jener Stadt, um wieder zu ihrem Recht zu kommen. Und wir können annehmen, dass die Frau keinen Zweifel hatte, dass sie im Recht stand. Warum? Ja, sonst wäre sie doch nicht zu diesem ungerechten Richter gegangen. Weil sie wusste, ich stehe im Recht. 100%. Weil sie das in der Hand hatte, war es ihr leichter, zu diesem schlechten Menschen zu gehen und ohne Umschweife von ihm zu fordern, schaffe mir Recht. Und ich denke, die Sache muss auch ganz klar gewesen sein. Ich denke, sie musste das nicht lange erklären. Weißt du, Herr Richter, das ist so und so. Ich denke, es war ganz klar. Sie konnte vor ihm erscheinen und sagen, schaffe mir Recht. Du siehst, dass ich im Recht bin. Schaffe mir Recht. Tu das. Und er wollte nicht. Und sie geht wieder. Er will nicht. Sie geht wieder. Und schlussendlich denkt er, die Frau macht mich verrückt. Und schon schafft ihr Recht. Es gibt noch einen Beweis, dass die Frau im Recht stand. Ihr Aushaltevermögen. Und jetzt kommen wir zum Schlüssel. Oder wir kommen den Schlüssel zum kämpfenden Beten. Ja? Jetzt fragen wir uns Folgendes. Was erlaubt uns, ich meine jetzt Sie und ich, ja? Was erlaubt uns überhaupt, abgesehen davon, dass Jesus es uns hier sagt, ja? Abgesehen davon, was erlaubt uns, um so zu beten, wie die Witwe ihr Anliegen dem Richter vorlegte? Von wo nehmen wir die Freiheit, unserem Vater immer so zu belagen, wie die Witwe den Richter? Von wo? Ich meine, Jesus hat es gesagt, wir sollen es tun, aber ich frage jetzt, wir untersuchen das. Von woher haben wir denn die Legitimität? Was ist da, das uns anspurt, es zu tun, außer dass Jesus es sagt? Was gibt uns die Berechtigung, Gott so zu bestürmen wie diese Witwe? Die Antwort lautet schlicht und einfach, unser Recht. Jetzt staunen Sie, sagen Sie, unser Recht. Mensch, jetzt denken Sie vielleicht an eine der letzten Botschaften, wo wir gesagt haben, Christen haben keine Rechte. Können Sie sich erinnern? Habe ich hier mal gesagt. Vielleicht in der Gebetsstunde, die Christen haben keine Rechte. Ja, ja. Das ist was anderes. Sie haben hier keine Rechte auf Erden. Aber sie haben Rechte. Und zwar solche, die kein anderer Mensch hat, der Jesus nicht kennt. Sehen Sie, als Jesus den ungerechten Richter und seine Willfährigkeit der Witwe gegenüber als Beispiel dafür nimmt, dass Gott im Himmel ausdauerndes Gebet erhört, da sagt er, ich lese es vielleicht jetzt schon zum 10. Mal, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Sollte er es ihnen bei ihnen lange hinausziehen? Es ist das Privileg, bitte notieren Sie das in Ihr Herz. Es ist das Privileg, das Vorrecht aller Auserwählten, das sind alle Kinder Gottes. Also bitte machen Sie sich nicht so Probleme mit der Auserwählung. Sie sind auserwählt in Christus. Vorgrundlegende Welt. Ja? Sie sind es. Es ist das Privileg aller Auserwählten, dass sie ein Recht haben, ein Recht oder Rechte, um durch ausdauerndes, kämpfendes Beten den Arm des Herrn zu bewegen. Und Gott wird ihnen Recht schaffen. In den zwei letzten Versen unseres Textes, Vers 7 und 8, von Lukas 18, wird zweimal von Rechtschaffen gesprochen, das den Auserwählten von Gott selbst widerfahren wird. Ich lese die Verse noch einmal. Sollte Gott nicht auch Rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Rechtschaffen. In Kürze, Lukas 18, 7 und 8. Die Witwe hatte einen ganz großen Pluspunkt in Händen, als sie zum ungerechten Richter ging. Was? Ihr Recht. Das war offensichtlich. Ihr Recht. Sie hatte ein Recht. Und schlussendlich musste der Mann ihr helfen. Jedes Kind Gottes, das durch seine Wiedergeburt zu den Auserwählten des Herrn gehört, hat ein gewaltiges Plus. Eine Legitimation. Dann, wenn es den Herrn im Gebet bestürmt, ja was denn? Ein Recht, das ihm gegeben worden ist. Schlussendlich wird der Herr deshalb einen kämpfenden Beter nicht in der Kälte stehen lassen, sondern wird ihm Recht schaffen. Das heißt, antworten, entgegenkommen, helfen. Ja, was ist denn das für ein Recht? Ja, Jesus selber hat das ja im Gleichnis gesagt. Ja, aber hören Sie andere Worte des Herrn, wo er dieses Recht ganz klar uns schildert und uns gibt. Und jetzt lese ich Worte, die können Sie auswendig. Matthäus 7, Vers 7. Was steht da? Bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Oder Markus 1, 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfanget, so wird es euch zuteil werden. Oder Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wem sagt der Herr das? Wem? Wem? Ja, den anderen. Den anderen, die glauben ohnehin zu wenig. Die sollten das mal lesen. Mein Problem ist anders. Ja, ich glaube diesen Worten. So wunderbar. Aber es liegt etwas anders bei mir. Das kann man nicht vergleichen mit der Sache von dem und dem. Ich sage Ihnen, wir werden einmal vor Jesus stehen und dann wird er sagen, was hast du mit den Pfunden getan, die ich dir gegeben habe? Und da werden wir sagen müssen, Herr, ich habe sie vergraben. Das sind die Pfunde. Das ist ihr Recht. Denken Sie an George Müller, den Waisenvater von Bristol. Er hat Worte Gottes genommen. Er hat sich auf die Knie geworfen. Er hat sie dem Herrn vorgelegt und hat gesagt, Herr, das hast du gesagt. Ich habe Recht, von dir zu erwarten, dass du mein Gebet erhörst. Und Gott hat es getan. Jesu Worte sind ewig gültig. Ich könnte nie mehr rückgängig gemacht werden. Es liegt jetzt an Ihnen und an mir, ob wir vielleicht ganz aufs Neue anfangen, aufgrund dieser Rechte, die haben Sie, den Herrn zu bestürmen, ihn zu bitten und zu erfragen, bis er uns hört. Wie die Antwort ist, das ist eine andere Sache. Aber heute glaube ich, mit Sicherheit sagen zu dürfen, es kommt eine Antwort. So oder so. Er wird Recht schaffen in Kürze. Der Psalmist sagt es ganz einfach und wunderbar. Ich war sehr froh, habe ich das Wort noch gefunden. Psalm 27, Vers 8. Da sagt der Psalmist, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Ganz einfach. Er sagt, Herr, du hast gesagt, dass wir dich suchen sollen. Nun, dann tue ich das jetzt auch. Ich suche dich und nehme damit meine Rechte wahr. So einfach ist das. Ich frage Sie, ob Sie das nicht tun möchten. Ich denke, wir ahnen nicht, was wir bereits versäumt haben und vielleicht noch versäumen werden, wenn wir nicht anfangen, als kämpfende Beter unsere Rechte wahrzunehmen. Bitte, der Herr Jesus hat nicht den Leuten gesagt, dass der himmlische Vater Ihnen in Kürze helfen wird, die vielleicht in der Woche zwei, dreimal anderthalb Minuten beten. Sondern er hat es denen gesagt, die regelmäßig den Thron des Allerhöchsten bestürmen. Denen hat es gesagt. Gott, der Herr, sagt es so liebevoll im Psalm 105, Vers 4. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz allerzeit. Oder durch Amos gibt er uns eine Einladung. Suchet mich, so werdet ihr leben. Amos 5, Vers 4. Aber Jeremia sagt, was das bedeutet, ihn suchen. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist das Gebet der Witwe. Von ganzem Herzen. Jeremia 29, 13, 14. Ich möchte noch kurz auf einen wichtigen Punkt weisen, den wir nicht übersehen dürfen. Nachdem der Herr diese herrlichen Worte ausgesprochen hatte, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Fügt er noch eine Frage hinzu? Eine Frage kommt noch, ganz am Schluss. Lukas 18, Vers 8. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das gehört dazu. Es ist mir aufgefallen, dass gerade dieses Wort oft außerhalb seines Kontextes gelesen und angewendet wird. Man betrachtet oft den Zusammenhang nicht. Ich denke, das ist nicht so schlimm, denn diese Aussage Jesu ist in sich selbst eine umfassende und abgeschlossene Botschaft. Aber bitte, sie gehört zu diesen Versen, wohin Jesus über das anhaltende Gebet spricht. Sie stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit seiner Lehrrede über das alles überwindende Gebet. Hören Sie das noch einmal. Soeben sagt der Herr noch über den himmlischen Vater, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dann im selben Atemzug unmittelbar folgen die Worte, doch, wenn der Menschensohn kommen wird. Meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Wissen Sie, das wirft neues Licht auf Glauben. Was ist Glauben? Was ist Glauben? Was ist Glauben? Was ist Glaube, wenn wir uns diese Frage im Zusammenhang dieser Lehre, die des Herrn über eindringliches Gebet stellen? Was ist Glaube? Doch nichts anderes als so zu beten, wie der Herr es in diesen Versen lehrt. Eindringlich, intensiv, unablässig, alle Widerstände überwindet. Das ist Glaube. Natürlich, es gibt noch andere Dinge, die man über Glauben sagen kann, aber das ist unter anderem Glaube. Und nun beachte, dass der Herr hier nicht sagt, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden, sondern doch wenn das Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Es ist eine Tatsache, dass in dieser Zeit, Endzeit, der Zeit vor der Wiederkunft Jesu, viele Christen sich verlassen auf sichtbare und greifbare Zeichen und Ereignisse. Und man stützt sich minder auf das geoffenbarte Wort Gottes und das alles übersteigende Gebet. Wir haben heute im christlichen Lager haben wir Supermänner. Tja, das ist so. Die sind in der Lage, zigtausende zu versammeln. Und ich möchte da niemand anfallen, aber die Frage ist, um was geht es? Es geht um Programme. Es geht um Strukturen, es geht um Ideen. Und Jesus sagt, der Vater im Himmel wird diejenigen hören, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und das ist was anderes. Und Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, das ist diese Zeit, wird er diesen Glauben finden. Welchen Glauben? Der Glaube der Witwe. Der Glaube der Witwe, die unverdrossen zum Richter ging und gebetet hat und gebettelt und gebittet, bis er ihr half. Dieser Glaube sucht der Herr in der Endzeit. Sie können ein Stadion füllen und leer rausgehen. Sie können zu dritt im Wohnzimmer beten und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Unterschied. Wir sind heute gefragt, dem Herrn diesen Glauben entgegenzubringen, der Glaube der Witwe, die aufgrund ihres unwandelbaren Rechtes einen ungerechten Richter bestürmte, bis dass er ihr half. Lass uns anfangen, so zu beten, wie der Herr es uns heute Morgen gelehrt hat. Beständig, ausdauernd, zielgerichtet, auf unserem Recht stehend, lasst uns kämpfende Beter werden. Das ist Glaube. Glaube, wie der Herr ihn heute in der Zeit vor seiner Wiederkunft unter seinen Kindern sucht. Ich muss Sie noch auf einen Punkt aufmerksam machen, es geht anderthalb Minuten. Die Worte Jesu über dieses Gebet beginnen in der Mehrzahl. Ist Ihnen das aufgefallen? 18 Vers 1, Lukas 18 Vers 1. Er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie, Mehrzahl, allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und es endet in der Einzahl. Vers 8, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Das hat mich getroffen. Ich habe mir gesagt, das ist eine persönliche Botschaft. Sie müssen jetzt nicht denken, wenn es doch diese Predigt mein Klaus hören würde. Nein, Sie müssen sagen, wenn ich diese Botschaft doch jetzt mitnehme, für mich persönlich, ich will das. Der Herr redet zu mir, du. Am Anfang war es noch ein bisschen allgemein, können ein bisschen untergehen in der Allgemeinheit. Aber jetzt steht Jesus vor ihrem persönlichen Herzen. Du bist gefragt, was ist die Antwort auf diese Predigt? Meinst du, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, er werde Glauben finden auf Erden? Du, Einzahl, ein Glaube, den manche heute nicht mehr haben. Und wir sind gefragt, ihm im Herzen die Antwort zu geben. Amen.
Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst, bitte Gott höre. und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich von Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Menschen dich hassen und nichts mehr bleibt, bitte Gott hört. Wenn dich deine Not zur Verzweiflung treibt, bitte Gott hört. So ist Gott, er hört Gebet. Was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich Handel nicht mehr verstehst, bitte Gott hört. Wenn du dich verzweifelt im Kreise drehst, bitte Gott hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich vom Dunkel ins Licht. So ist Gott, er sagt zu
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Der kämpfende Beter. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und wenn Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!